meiner Frau eine Freude machen kann. Und eigentlich sollte das ja ein Geheimnis bleiben, bis diese Sache enthüllt wird, aber es passt irgendwie heute zu diesem Thema. Ich wollte sie nämlich mitnehmen in die Rhön zu einem Früchtepfad. Da gibt es in Poppenhausen einen Früchtepfad, wo man verschiedene Früchte anschauen darf. Ziel des Früchtepfads ist, genieß- und verwertbare Früchte der Rhön auf einem überschaubaren Areal zu pflanzen, gedeihen zu lassen und den Besuchern näher zu bringen. Und alle Garten- und Früchtefreunde, auch manche Schulklasse, kommen dahin und sie dürfen eines tun, sie dürfen die Früchte anschauen. Anschauen, vielleicht auch den Baum oder die Frucht mal anfassen, aber bitte nicht essen. In unserer biblischen Betrachtung kommen wir heute auch an eine Stelle, wo es um einen Garten geht mit sehr vielen Früchten. Dort lesen wir von einem Fruchtgarten, den Gott selbst angelegt hat und in den er Adam hineingestellt hat. Dort gibt es auch sehr viele gute, leckere Früchte. Und im Unterschied zur Rhön durfte man dort die Früchte auch essen. Bis auf eine Ausnahme, und damit sind wir beim heutigen Text. Schlagt mal auf, 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Das ist der heutige Bibeltext. Ihr seht, wir fahren fort mit der Auslegung des ersten Buches Mose. 1. Mose Kapitel 2, Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Vater, wir danken dir für dein Wort, für deine Offenbarungen, und wir wissen, dass alles, was du gesagt hast, einen Sinn hat, dass es wichtig ist. Und wir bitten dich ja, dass wir einmal diesen Text verstehen, aber auch etwas für unser persönliches Leben dadurch mitnehmen können. Hab herzlichen Dank, Herr, und schenk du bitte Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, wir sind im zweiten Kapitel unserer Betrachtung des ersten Buches Mose angekommen. Und nachdem wir im Kapitel 1 von der Erschaffung der Welt gehört haben, konzentrieren sich die nächsten Kapitel nun auf den ersten Menschen, auf Adam, auf seinen Auftrag, auf seine Frau auch. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben bereits die Identität des Menschen, der Mensch wurde in dem Bilde Gottes erschaffen, betrachtet. Und wir haben bereits das Verhältnis des Menschen zu seiner Schöpfung gesehen, nämlich den Auftrag von Gott über die Bevölkerung, Bewirtschaftung und Bewahrung der Erde. In den beiden Versen, die wir heute betrachten wollen, gibt es einen anderen Schwerpunkt. Da geht es nicht um das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung, sondern es geht um das Verhältnis des Menschen zu Gott. Gott ist der Herr und der Mensch ist sein Geschöpf. Und ich möchte das schon mal vorwegnehmen, wenn eines deutlich wird in diesen Versen, dann ist es, dass der Mensch zwar die Krone der Schöpfung ist, dass er über der Schöpfung steht, aber immer noch unter Gott ist. Der Mensch muss sich Gott unterordnen. Und so ist es ganz interessant, dass in Vers 16 das erste Mal das Wort Gebot steht und in Vers 17 lesen wir das erste Mal von einem Verbot. Ich lese es nochmal. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Dieser Text hat den Charakter eines Bundes, den Gott mit dem Menschen schließt. Viele Theologen nennen diesen Bund den Bund der Werke. Der Charakter der Inhalt des Bundes besteht darin, dass Adam stirbt, wenn er sich nicht an dieses Gebot hält. Oder positiv können wir es auch ausdrücken, Adam wird nicht sterben, er wird immer leben, wenn er das Verbot Gottes nicht übertritt, wenn er das einhält. Ich nehme an, dass wenn ich von einem Bund Gottes mit Adam spreche, dass viele von euch jetzt sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Und ich muss auch sagen, ich habe das vorher noch nie gehört, bevor ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Und als ich dann so verschiedene Kommentare und Predigten versucht habe zu finden und zu lesen, da war immer wieder davon die Rede, dass Gott einen Bund mit Adam geschlossen hat. Wir kennen ja die verschiedenen Bünde, die Gott zum Beispiel im Alten Testament geschlossen hat. Ein Bund mit Abraham, ein Bund mit Noah, ein Bund am Sinai, wo Gott die Gesetze gegeben hat. Und dann kennen wir natürlich auch den neuen Bund, der durch den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Aber wie gesagt, mir war es wirklich neu, dass Gott einen Bund mit Adam geschlossen hat. Ich habe bei einigen darüber nachgelesen und war natürlich auch erfreut, dass unser lieber Arnold Fruchtenbaum auch davon schreibt, dass Gott einen Bund mit Adam geschlossen hat. Und da denke ich dann immer schon nach, wenn der das sagt, dann kann ich das auch gut weitergeben. Da bin ich so auf der sicheren Seite. Aber wenn er jetzt im Februar kommt, würde ich ihn gerne trotzdem das eine oder andere nochmal darüber fragen. Aber ich habe zum Beispiel auch bei dem geschätzten Prediger Martin Lloyd-Jones habe ich Folgendes gelesen. Da schreibt er in einem Buch: Wir haben bereits gesehen, dass Gott ursprünglich einen Bund mit Adam schloss. Sie erinnern sich, dass er ihn in den Garten Eden stellte und ihm erklärte, dass er eine bestimmte Belohnung empfangen würde, wenn er bestimmte Dinge täte. Das nennt man den Bund der Werke, denn die Erfüllung dieser Verheißung war ganz und gar abhängig von den Werken, die Adam tat. Jetzt habe ich natürlich gedacht, es wäre natürlich schön, wenn wir in der Schrift auch noch eine Stelle finden, wo von einem Bund Gottes mit Adam die Rede ist. Und in der Tat, ich habe mich gefreut, ich habe eine Stelle dann auch gefunden, und zwar in Hosea Kapitel 6, Vers 7. Aber muss dazu sagen, das greift nur, wenn ich die Schlachterübersetzung habe. Wenn ich eine andere Übersetzung nehme, dann kann man einen anderen Sinn in diesem Text sehen. Von daher ist diese Aussage nicht so ganz griffig und ich kann sie nicht unbedingt als Beweis nehmen. Aber ich möchte diesen Vers aus Hosea trotzdem mal vorlesen. Sie haben aber wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Also wenn wir Schlachter und auch einige andere Übersetzer nehmen, dann spricht dieser Übersetzer oder diese Bibelstelle von einem Bund, den Adam gebrochen hat. Andere Übersetzer übersetzen etwas anders. Da hat man dann mehr, da geht der Schwerpunkt in eine andere Richtung. Einmal die Bewohner der Stadt Adam, das ist eine Stadt am Jordan, etwa 20 Kilometer nördlich des Toten Meeres. Die Bewohner der Stadt Adam haben den Bund übertreten. Oder die Israeliten haben bei der Stadt Adam den Bund übertreten. Also ich kann jetzt diesen Vers nicht unbedingt als Beweis nehmen, dass von einem Bund mit Adam gesprochen wird. Aber wenn wir uns jetzt diesen Text nochmal anschauen und den Inhalt dieses Textes sehen, dann werden wir auch die Charakteristiken eines Bundes finden, wie man ihn auch sonst immer wieder sieht. Ich lese nochmal den Text und dann schauen wir uns den Inhalt etwas näher an. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ich möchte mal damit beginnen, indem wir uns die Bündnispartner anschauen. Sieht ja auf den ersten Blick ganz einfach an. Da ist auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite der Mensch. Was soll man noch darüber sagen? Aber lasst uns ruhig mal ein paar Gedanken darüber machen, wer hier mit wem einen Vertrag oder einen Bund schließt. Auf der einen Seite natürlich Gott. Oder besser gesagt, Gott, der Herr. Es ist an dieser Stelle so, dass nicht nur das Wort Gott steht, sondern dass Gott der Herr steht. Und in vielen Bibeln ist das Wort Herr auch groß geschrieben. In diesem Fall steht im Hebräischen das Wort Jahwe. Also Gott offenbart sich hier mit seinem Gottesnamen. Es steht dort Elohim Jahwe. McIntosh schreibt dazu, wenn Gott im Blick auf den Menschen in Tätigkeit tritt, so nimmt er den Titel Gott der Herr, also Elohim Jahwe, an. Als wir das erste Kapitel betrachtet haben, die Schöpfung, da haben wir immer von Elohim gehört, von Gott. Aber jetzt, wo Gott vor dem Menschen steht, wo es auf die Beziehung zu dem Menschen ankommt, offenbart sich Gott als der Herr. Nach dem Ebenbild geschaffenen Menschen steht Gott Elohim, Gott der Herr, gegenüber. Und das macht schon mal etwas deutlich. Gott ist der Herr des Menschen. Er ist nicht irgendein Gott, irgendeine Macht, sondern Gott der Herr. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum im ersten Kapitel nur von Elohim die Rede ist. Da ging es um die Schöpfung ganz allgemein. Aber hier geht es um den Menschen. Und da offenbart sich Gott als der Herr. Also der erste Bündnispartner ist Gott, der Herr, der Schöpfer des Menschen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann als den Bündnispartner den Menschen. Und wir können fragen, wer ist denn dieser Mensch? Adam. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und dann den nachfolgenden Abschnitt betrachten, dann lesen wir eigentlich etwas Interessantes. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also hier im Kapitel 2, als Gott das Gebot gibt, war bisher nur Adam da. Es gab noch keine Frau, es gab noch keine Eva, auch wenn sie im ersten Kapitel schon da war. Aber hier im zweiten Kapitel wird nur Adam angesprochen. Vielleicht erinnern wir uns an die Predigt von Stefan Krummeich vor einigen Wochen. Ich finde, der hat es sehr schön erklärt. Ja, wir haben ja praktisch zwei Schöpfungsberichte in dem ersten und dem zweiten Kapitel. Und er sagte damals, Kapitel 1 ist chronologisch angeordnet und Kapitel 2, da liegt der Fokus auf dem Menschen. Und deswegen haben wir hier auch noch keine Eva. Und das finde ich also sehr interessant. Also der zweite Bündnispartner ist Adam, der Mensch, das Geschöpf Gottes. Der Schöpfer auf der einen Seite und das Geschöpf auf der anderen Seite. Aber lasst uns mal noch mal kurz darüber nachdenken oder zusammenfassen, was wir bis zu diesem Punkt über Adam wissen. Was war denn das Besondere damals an Adam? Ich glaube, es tut einfach mal gut, darüber nachzudenken, weil Adam war zur damaligen Zeit schon etwas Besonderes. Wir haben gehört, er hatte eine besondere Stellung in der Schöpfung. Er sollte herrschen über die Schöpfung. Er hatte die Aufgabe, sich die Schöpfung untertan zu machen und die Verantwortung, den Garten Eden zu bebauen. Aber Adam hatte auch eine besondere Beziehung zu Gott. Eine Beziehung zu Gott, wie wir sie heute nicht kennen. Sie war schon in gewisser Weise einzigartig. Es ist interessant zu lesen, dass Gott und Adam miteinander reden. Dass Gott ihm etwas sagt und Adam versteht, was Gott sagt. Also sie sprechen miteinander. Und ich glaube, wir können sagen, oder ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Adam der glücklichste Mensch auf der Erde war. Er war ja auch der Einzige damals. Aber er lebte in einer ungestörten Beziehung zu Gott, wie wir sie heute nicht kennen. Ne? Adam hatte also wirklich eine ganz enge, vertraute Beziehung zu Gott. Er konnte das Dasein genießen und er konnte sich an Gott, seinem Schöpfer, freuen. Und dann hatte er natürlich auch eine besondere Stellung gegenüber Gott. Er war der, das Geschöpf, das im Bilde Gottes geschaffen wurde. Das können wir nicht von den Tieren sagen, das können wir nur von Adam, von dem Menschen sagen. Aber viertens, und das finde ich ganz wichtig, Adam kannte das Böse noch nicht. Zu dieser Zeit gab es noch keine Sünde bei dem Menschen. Das Wesen Adams war vollkommen rein, es war ohne Sünde. Adam lebte in vollkommener Reinheit und Heiligkeit. Der Theologe Rye sagte, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Adam besaß eine unbewährte, weil noch nicht erprobte, kreatürliche, weil nicht identisch mit der Heiligkeit Gottes, Heiligkeit. Also er war nicht nur unschuldig, sondern er war heilig in seinem Wesen. Wir werden das später nochmal näher ausführen. Gott ist absolut heilig, er kann nicht sündigen. Adam war zu diesem Zeitpunkt heilig, aber er hat die Möglichkeit zu sündigen. Das ist der Unterschied gewesen. Aber er kannte die Sünde noch nicht und er war noch nicht in Verbindung mit dem Bösen getreten. Und dann fünftens hat Adam eine besondere Stellung in der Menschheit. Er ist sozusagen der Mensch schlechthin. Er ist der erste Mensch und alle Menschen stammen von Adam ab. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 lesen wir, dass Gott aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht hat. Paulus lehrt im ersten Korintherbrief kurz und im Römerbrief auch etwas ausführlicher, dass Adam als der erste Mensch alle Menschen vertritt oder repräsentiert oder anders ausgesagt, dass in Adam, in Adams Samen bereits alle Menschen enthalten sind. Und ich glaube, diese Tatsache ist heilsgeschichtlich sehr wichtig, denn dadurch können wir manche Dinge erst verstehen, die uns die Bibel dann auch später offenbart. Nachdem wir die Bundespartner angeschaut haben, Gott und Adam, lasst uns nun den Inhalt des Bundes näher betrachten. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens sollst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Beginnen wir mit der Art des Bundes. Erstens ist dieser Bund ein Bund Gottes. Gott allein bestimmt den Inhalt und die Bedingungen dieses Bundes. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor einigen Wochen gab es in Paris ein Zusammenkommen von Vertretern von über 175 Nationen. Da ging es um das Klimabündnis. Und die Regierungsvertreter und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen kamen zusammen und sie feilten und feilschten an einer Formulierung, sodass alle schließlich unterschreiben konnten. Hier bei Gott war das ganz anders. Er bezieht den Menschen gar nicht mit ein in diese Vertragsbedingungen. Gott allein bestimmt den Inhalt des Vertrages. Er sagt, ich setze das hier auf und du musst sogar in diesen Vertrag eintreten, in diesen Bund eintreten. Adam wurde nicht mal gefragt, Adam, wie gefällt dir das? Bist du mit den Bedingungen einverstanden? Nein, Gott, der Herr, setzt die Vertragsbedingungen an diesem Punkt fest. Er diktiert den Vertrag. Und zweitens ist dieser Bund ein Gebot. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach. Also, er sagt ihm genau, was er tun darf. Und dann sagt er ihm, was er nicht tun darf. Und schön finde ich, es ist erstmal eine ganz große Freiheit. Der Mensch darf unheimlich viel tun. Und nur ein ganz kleines Gebot gibt Gott ihm und sagt, das eine darfst du nicht tun. Das zweite, der Zweck des Bundes. Gott hatte den Garten Eden gepflanzt und er ließ dort verschiedene Bäume hervorsprießen, unter anderem den Baum des Lebens, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und viele weitere. Und im ersten Kapitel haben wir schon davon gehört und da wird deutlich, dass alles, was Gott gemacht hat, gut war. Alle Bäume waren gut, auch der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das Schlechte am Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen war nicht, dass irgendwelche schlechte Früchte, ungenießbare Früchte daran wären oder dass die Früchte giftig wären. Punkt. Der Zweck dieses Gebots und dieses Baumes war eine Prüfung. Würde Adam gehorchen? Und das ist letztendlich der Zweck dieses Bundes. Fruchtenbaum schreibt dazu, Absicht des Verbots war eine Prüfung der Anerkennung vom Willen Gottes und der Unterordnung unter diesen Willen. Der Mensch sollte nicht annehmen, er sei von Gott unabhängig und von seinem Gesetz ausgenommen, nur weil er die Herrschaft über die Erde erhalten hatte. Die von diesem Verbot aufgeworfene Frage lautete, wird der Mensch, wie Satan, Gottes Herrschaftsrecht ablehnen und sich von Gott unabhängig machen? Das ist der Punkt, um den es hier letztendlich geht. Wer ist der Herr? Wer übt Autorität aus? Kommen wir zu den Bedingungen des Bundes. Die Bedingung für Adam war nur ein einziger Punkt. Er sollte an einem Punkt gehorsam sein. Er sollte und er durfte nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Also die Bedingung des Bundes war der Gehorsam gegen ein einziges Gebot. Und damit wollte Gott, wie gesagt, den Adam prüfen. Was ist eigentlich das höchste Gebot? Wenn wir heute so an die ganze Bibel denken, was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Jesus hat das gesagt im Matthäusevangelium, Kapitel 22. Und wenn wir jetzt fragen, auf welche Weise hätte denn Adam Gott seiner Liebe zu Gott Ausdruck verleihen können? Woher weiß ich als Adam, ob ich Gott liebe, ob ich ihn ehre, ob ich ihn als Gott achte? Nur darin, indem ich auch höre, was er sagt, indem ich tue, was sein Gebot ist. Die Echtheit seiner Liebe zeigt sich in der Unterordnung, im Gehorsam unter den Willen Gottes. Und das war die Bedingung dieses Bundes, der Gehorsam gegenüber diesem einen Gebot. Und dann kommen wir zur Belohnung bzw. zur Bestrafung. Gott diktiert auch die Folgen der Übertretung des Bundes. Gott sagt deutlich, was passiert, wenn Adam dieses Gebot übertritt. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Positiv ausgedrückt, wenn du nicht davon isst, wirst du auch nicht sterben. In diesem Fall findet sich die Intensivform mit Verdopplung des Verbs. Ich weiß nicht, ob es sowas im Deutschen eigentlich gibt, da müssten wir die Esther fragen, sie ist Lehrerin und kennt sich da viel besser aus. Aber gerade in biblischen Gesetzestexten finden wir das immer wieder, eine Verdopplung des Verbs. Da steht im Grunde sterbend oder sterben sollst du sterben. Und deshalb übersetzen viele Übersetzer, du musst sterben oder du sollst unbedingt getötet werden oder unbedingt sterben. Den vollen Umfang dieser Bestrafung können wir aber erst verstehen, wenn wir die biblische Geschichte weiterlesen. Die Bestrafung lautet nicht, wenn du isst, dann bist du sofort tot. Wir werden das gleich noch sehen, was die Auswirkungen dieser Strafe sind oder die Folge. Bevor wir auf den Tod zu sprechen kommen, möchte ich, die erste Folge wird sein, wenn du von dem Baum des Guten oder der Erkenntnis des Guten und Böses isst, wirst du erkennen, was das Böse ist. Das wird die erste Folge sein, die Adam hatte. Ich hatte das ja vorhin gesagt, Adam kannte das Böse bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wenn er von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, dann wird er das Böse erkennen. Dann erst wird er sehen, was das Böse überhaupt ist, sowohl zu seiner Beziehung zu Gott, zur Schöpfung, aber auch zu anderen Menschen. Wir werden das dann gleich noch sehen. Die zweite Folge, die eintreten wird, wenn er dieses Gebot übertritt, das ist der Tod. Und das beinhaltet natürlich den leiblichen Tod, ist aber weitaus mehr. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass es bis zu diesem Zeitpunkt in der Schöpfung noch keinen Tod gab. Für uns ist das eigentlich unverständlich. Wenn wir an Menschen denken, wenn ein Kind geboren wird, dann wissen wir, ja, irgendwann wird das Kind sterben. Aber damals, zu der damaligen Zeit, gab es noch keinen Tod in der Schöpfung. Und das war etwas ganz Neues. Und jetzt wollen wir kurz überlegen, was beinhaltet denn dieser Tod? Der Tod beinhaltet einmal den geistlichen Tod, nämlich den Bruch der Beziehung zu Gott. Wenn du von dieser Frucht isst, wird es eine Trennung zwischen dir und mir geben. Das beinhaltet diese Aussage. Die Beziehung zu Gott stirbt, der geistliche Tod. Die Trennung zwischen Gott und Menschen tritt dadurch ein. Adam hatte die Möglichkeit, nicht zu sündigen, aber der geistliche Tod bewirkt, dass er dann nicht mehr die Möglichkeit hat, nicht zu sündigen. Also, es kommt zu einer Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Zweitens beinhaltet es den leiblichen Tod. Also, dass der Mensch langsam zerfällt, dass er langsam stirbt. Der Stefan hatte das vorhin schon so gebetet, dass wir mehr und mehr verfallen, ne, dass unser Körper älter wird. Und die Krankheiten sind ja auch ein Vorbote des Todes letztendlich. Drittens kommt es durch diese Übertretung, aber nicht nur zu dem geistlichen Tod und dem leiblichen Tod, sondern auch zu dem ewigen Tod. Die Sünde oder die Übertretung hätte zur Folge, dass es eine ewige Trennung zwischen Gott und dem Menschen gibt. Und viertens kommt der Tod zu allen Menschen. Wie bereits erwähnt, war Adam nicht irgendein Mensch, sondern der Mensch, der erste Mensch, der Urvater und somit der Vertreter und Lebensspender aller Menschen. Wobei das Wort Lebensspender dann ja nicht mehr ganz korrekt ist. Im Römerbrief lesen wir dazu, Kapitel 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir sehen also, dass diese Ankündigung der Strafe sehr umfangreich ist. Dass es nicht nur bedeutet, dann wird Adam sterben, sondern es hat eine viel größere Auswirkung, sowohl zeitlich als auch, was den Umfang der Menschheit betrifft. Wie real das Böse und der Tod ist, konnte Adam leider schon sehr bald erfahren. Nicht nur die Realität, sondern auch die Wucht der Bosheit und des Todes traf sie, als sie nicht nur Streit und Eifersucht in ihrer Familie erlebten, sondern als Kain seinen Bruder Abel ermordete. Nun war sie da, die Erkenntnis des Bösen und die Realität des Todes, schon kurz nachdem Gott dieses Gebot gegeben hatte. Wir haben jetzt also gesehen, einmal die Vertragspartner Gott und Adam und auf der anderen Seite den Inhalt dieses Bundes. Jetzt wollen wir mal versuchen zu überlegen, was hat das eigentlich mit uns zu tun oder wie kann uns das denn heute irgendwie irgendetwas sagen? Und ich habe ein paar Dinge gefunden, die ich weitergeben möchte. Und das erste lautet, wir bekommen durch diesen Text Verständnis oder eine bessere Verständnis über diese Welt, insbesondere auch über den Tod. Dieser Bund mit Adam hilft uns, die Welt, die Menschen und uns selbst besser zu verstehen. Wir haben heute wohl nur den Bund betrachtet, aber schon bald werden wir davon hören, dass Adam diesen Bund gebrochen hat, übertreten hat, dass der Sündenfall eingetreten ist. Und die Tatsache, dass Adam als Stammvater und Vertreter aller Menschen in diesen Bund vor Gott eintrat und dass er diesen Bund übertrat, gibt uns eine Erklärung darüber, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Das ist die einzige Erklärung, warum wir wissen können, warum es den Tod gibt in dieser Welt. Es gäbe sonst keinen Tod. Nur durch die Übertretung Adams. Es gibt uns auch eine Erklärung darüber, warum das Böse unter den Menschen ist. Es gibt uns eine Erklärung darüber, warum ich auch in meinem eigenen Leben sowohl mit der Sünde als auch mit dem Bösen, als auch mit dem Tod oder mit Krankheit zu kämpfen habe. All dies ist nur verständlich, wenn wir wissen, dass Adam als unser Stammvater in den Bund eintrat und er diesen Bund übertrat. Zweitens bekommen wir durch diesen Text Erkenntnis über das Verhältnis des Menschen zu Gott. Wir können dadurch das Verhältnis des Menschen zu Gott besser verstehen. Dieser Text macht deutlich, der Mensch untersteht der Autorität Gottes. Ich hatte das ja am Anfang ziemlich betont. Gott ist der Herr. Du und ich, wir sind unter seiner Autorität. Dieses eine kleine Gebot gegenüber Adam machte deutlich, dass Adam nicht tun und lassen kann, was er will. Auch wenn er die Krone der Schöpfung ist, ist er immer noch unter der Autorität Gottes. Gott, der Schöpfer, ist auch Gott, der Herr. Und dadurch können wir dann auch das Wesen der Sünde besser verstehen. Die Hauptsünde des Menschen besteht letztendlich darin, dass er sich über Gott erhebt, dass er sagt, ich brauche gar keinen Gott. Ich brauche keinen Gott, der über mir steht. Ich selbst will über mein Leben bestimmen. Der Mensch duldet keine Autorität über sich. Er macht sich letztendlich selbst zum Gesetzgeber, zum Maßstab aller Dinge. Er hält sich selbst für den, der über allem steht. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, die Hauptsünde des Menschen letztendlich, dass man sein Leben losgelöst von Gott leben will, sich nicht mehr Gott unterordnen möchte. Wenn wir fragen, wozu sind die Gebote oder die Verbote da, die Gott gegeben hat, dann können wir sicherlich mehrere Antworten darauf geben. Und es war so ein bisschen, als wir diese Predigttexte hier bekommen haben, war das so ein bisschen auch als Thema vorgegeben. Ja, ist nicht, wenn Gott Gebote gibt, das ist doch ein Schutz für uns Menschen. Na klar, das ist ein Schutz. Wenn Gott ein Gebot gibt und wir halten uns daran, dann ist das ein Schutz für uns. Klar. Aber das ist nicht meines Erachtens der Schwerpunkt dieses Textes. Hier sehen wir, dass die Ordnung zwischen Gott und Mensch, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch durch dieses Gebot geregelt wird. Der wichtige oder ein wichtiger Punkt von Geboten besteht in der Prüfung der Beziehung des Menschen gegenüber Gott. Gott hat Autorität über den Menschen. Und durch das Halten der Gebote erkennt der Mensch an, erkenne ich an, dass Gott der Herr ist, dass er Autorität über mein Leben hat. Der Mensch zeigt durch das Achten der Gebote seine Gottesfurcht und seine Liebe gegenüber Gott. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und auch im 5. Mose 11, Vers 13, wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient. Ne? So sind die Gebote letztendlich auch ein eine Prüflatte, eine Messlatte, ob wir Gott achten, ob wir Gott lieben, ob wir Gott ehren. Und die Sünde besteht darin, dass wir Gott nicht als Autorität über unser Leben anerkennen durch Gehorsam. Also durch diesen Text bekommen wir ein besseres Verständnis über das Verhältnis des Menschen zu Gott. Ein drittes. Durch diesen Text können wir auch erkennen, dass es uns unmöglich ist, durch gute Werke vor Gott zu bestehen oder unser Heil durch gute Werke erreichen zu wollen. Wir hatten die besondere Stellung von Adam betrachtet. Wir hatten dieses unbetrübte Verhältnis gesehen, das Adam zu Gott hatte. Und heute haben wir selbst viel schlechtere Voraussetzungen. Adam hatte beste Vorbedingungen, aber er scheiterte. Und das sollte uns zu der Erkenntnis führen, dass wir keine Chance haben, durch Werke vor Gott unser Heil erreichen oder erarbeiten zu können. Im Gegenteil, die Bibel lehrt uns, dass es unmöglich ist, dass jeder Nachkomme Adams unfähig ist, durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht zu sein. Wir sind durch und durch Sünder, wir haben diese Sünde geerbt und wir tragen diesen Ungehorsam gegen Gott schon seit der Geburt mit uns. Es führt uns aber auch zu einem letzten Punkt, nämlich den Ausblick auf einen neuen Adam. Wir haben gehört, der erste Adam oder Adam hat dieses eine Gebot übertreten und dadurch sind wir letztendlich als Menschen mit Adam in das Verderben hineingekommen. Durch Adam kam die Sünde in die Welt, durch Adam kam der Tod in die Welt und durch Adam haben alle seine Nachkommen diese Sünde und den Tod geerbt, beziehungsweise die Sündhaftigkeit auch geerbt. Und ich finde das sehr tragisch, dass das ganze Menschengeschlecht durch einen Menschen mit Sünde und Tod quasi verseucht wurde. Aber an dieser Stelle ist auch Raum für das Evangelium. Die Bibel lehrt nämlich, dass es noch einen zweiten Menschen gibt, einen zweiten Adam, der in allen Dingen Gott gehorsam war, der in allen Dingen getan hat, was Gott wollte, der kein Gesetz übertreten hat. Wie kann das sein, wenn doch alle Menschen, die von Adam abstammen, ja unter der Sünde sind, wenn sie auch den Tod und die Sünde geerbt haben? Nun, das kommt daher, dass es einen Menschen gibt, der zwar eine Mutter hat, aber der keinen Vater hat, der nicht von einem Mann gezeugt wurde, sondern von Gott gezeugt wurde. Und das ist letztendlich das Evangelium, dass Gott selbst Mensch geworden ist und dass der Herr Jesus Christus als der zweite Adam, als der zweite Mensch in die Welt gekommen ist, um dann aber Gott, dem Vater, vollkommen gehorsam zu sein. Im Römer Kapitel 5, Vers 15 lesen wir: Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Der Herr Jesus Christus wird der zweite Adam genannt, weil er in einen neuen Bund mit Gott eintrat. Der Herr Jesus Christus hat, anders als Adam, nicht versagt und dies in dreifacher Hinsicht. Ich möchte euch das noch kurz aufzeigen. Erstens, Jesus Christus war ohne Sünde. Im Hebräerbrief lesen wir: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das können wir von Adam nicht sagen. Adam hat ein Gebot Gottes übertreten. Der Herr Jesus Christus hat kein Gebot Gottes übertreten. Er war ohne Sünde. Zweitens, widerstand der Herr Jesus Christus der Versuchung des Teufels. Wir denken an die Versuchungsgeschichte, wie sie beschrieben wird in Matthäus Kapitel 4. Der Teufel kommt und er versucht den Herrn Jesus Christus. Aber der Herr Jesus Christus geht nicht auf diese Angebote des Teufels ein, anders als Adam. Er ist der Einzige, der dem Teufel wirklich widerstanden hat und der nicht auf die Bedingungen des Teufels eingegangen ist. Und dann ein drittes: Jesus Christus war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Philipper 2, Vers 8: Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Gott erwartete einen anderen Gehorsam von dem Herrn Jesus Christus. Bei ihm ging es nicht um den Baum im Garten Eden. Bei ihm ging es um das Kreuz, das er letztendlich erdulden sollte. Und Jesus war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Wir sehen, der zweite Adam, Jesus Christus, hat Gott gehorcht in allen Dingen. Gott schloss einen Bund mit Adam. Durch den Bruch des Bundes durch Adam erbten alle Nachkommen Adams die Sündhaftigkeit und den Tod. Aber Gott schließt einen neuen Bund und dazu sandte er seinen Sohn, der in völligem Gehorsam gegenüber Gott lebte. Er erfüllte diesen Bund und durch seinen Gehorsam dürfen alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, auch Anteil haben an dieser Rettung. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Das ist das Evangelium. Wir haben gesehen auf der einen Seite Adam, der ungehorsam war, aber wir sehen auf der anderen Seite den Herrn Jesus Christus, den zweiten Adam, der in allem gehorsam war. Ich möchte schließen mit einer Strophe von Martin Luther. Er schreibt: Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir haben heute diesen Bund gesehen, den du mit Adam geschlossen hast und den Adam leider nicht gehalten hat. Aber wir sehen auch, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, des Heils, der Rettung, in denen du deinen Sohn gesandt hast, Herr. Und dafür sind wir dir so dankbar, dass du deinen Sohn gegeben hast als Lösegeld für unsere Sünden, dass du durch ihn Leben, ja ewiges Leben gegeben hast. Wir wollen dir die Ehre dafür geben und dich preisen. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.